Ja, vielen Dank für die kurze und knappe Einleitung und vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, diesen Sammelband hier präsentieren zu können. Ich habe mir gedacht, dass ich Folgendes versuchen werde. Ich werde kurz etwas zur Entstehungsgeschichte von diesem Buch sagen, was in gewisser Weise eine Neuauflage von einem schon etwas älteren Buch ist, eine erweiterte. Ich sage da gleich ein bisschen was dazu. Und werde dann versuchen, zu einzelnen Punkten, die in diesem Sammelband in unterschiedlichen Beiträgen behandelt werden, halt stichwortartig ein bisschen was zu sagen. Das ist immer ein bisschen schwierig, einen Sammelband zu präsentieren. Es wäre natürlich schön, wenn alle, die an diesem Band als Autoren beteiligt waren, jetzt hier sitzen würden. Ist halt nicht der Fall. Dementsprechend werde ich einfach immer wieder auf einzelne Beiträge von einzelnen Autoren in diesem Band verweisen und im Rahmen von so einer Präsentation, ich werde versuchen, ungefähr eine Stunde zu reden, kann man eben, wie gesagt, vieles nur anschneiden. Aber es gibt ja selbstverständlich die Gelegenheit, diesen Band heute käuflich zu erwerben und alles Weitergehende kann man dort nachlesen. Und den gibt es heute nicht nur käuflich zu erwerben, sondern es gibt das einmalige Angebot, dass man den für 15 statt 18 Euro erwirbt. Um den Werbeblock gleich vorne einzuschieben. Es gibt auch noch eine Reihe von anderen Büchern da, die es ebenfalls vergünstigt gibt. Zunächst also zur Entstehungsgeschichte von diesem Buch. Ich habe schon gesagt, es ist in gewisser Weise eine Neuauflage, eine zweite Auflage. Bereits im Jahr 2003 ist ebenfalls im Saira Verlag der Band Transformation des Postnarzissmus erschienen. Und dieser Band geht zurück auf einen Kongress, der ein Jahr vorher in Wien stattgefunden hat. Und das ist in gewisser Weise der historische Hintergrund für dieses jetzt neu 2012 erschienene Buch. Im Jahr 2000 ist in Österreich zum ersten Mal eine Koalition aus der konservativen Österreichischen Volkspartei, also der Schwesterpartei der CDU, und der FPÖ, also einer, je nach Begrifflichkeit, rechtsradikalen, rechtsextremen Partei, damals noch unter Jörg Haider, an die Macht gekommen. Gleichzeitig war in Deutschland die erstmalig eine rot-grüne Koalition an der Macht. Und wir haben damals in Wien einen Kongress veranstaltet, der hieß Vom Postfaschismus zum demokratischen Faschismus, wo versucht wurde, diese aktuellen Entwicklungen sowohl in Österreich, also mit der Regierungsbeteiligung einer rechtsextremen Partei, die damals knapp 30% der Stimmen bekommen hatte, ins Visier zu nehmen und darüber zu diskutieren, was das eigentlich bedeutet. Gleichzeitig aber auch die Kampagnenpolitik, die damals in Deutschland unter der Rot-Grünen Koalition gemacht wurde, ebenfalls mit in die Kritik einzubeziehen und insbesondere diese vergangenheitspolitische Offensive, die unter Gerhard Schröder und Joschka Fischer, ich werde danach noch ein bisschen ausführlicher was zu sagen, eingesetzt hat, in die Analyse mit hineinzunehmen. Das heißt, im zweiten Teil dieses Buches finden sich die Beiträge aus dem Jahr 2003, die sich aber eben nicht nur mit diesen beiden relativ aktuellen Geschehnissen damals, also den jeweiligen Koalitionen in Österreich und Deutschland, auseinandersetzen, sondern das sind sehr grundsätzliche, auch theoretische Beiträge, die sehr, sehr grundlegend die Überlegungen dazu anstellen, was bedeutet es eigentlich, in den Nachfolgegesellschaften des Nationalsozialismus zu leben und dort Kritik zu betreiben oder Politik zu machen. Es sind also sehr grundsätzliche Überlegungen zum Begriff des Postfaschismus beziehungsweise des Postnationalsozialismus dort angelegt. Und das war im Prinzip mit der Grund, warum wir uns gedacht haben, also aufgrund dieser grundsätzlichen Überlegungen, dass dieser Band, der schon seit mehreren Jahren vergriffen war, neu aufgelegt werden sollte. Aber ein reiner Nachdruck, also einfach nur diese Texte von 2003 nochmal herauszubringen, erschien uns wiederum nicht gerechtfertigt, weil, also wenn ich uns sage, meine ich, ich als Herausgeber, den Autoren und dem Verlag, schien das nicht gerechtfertigt, weil das einfach den Veränderungen, die es natürlich in den letzten 10 Jahren, in der letzten Dekade gegeben hat, schlicht und einfach nicht gerecht werden würde. Und deswegen handelt es sich also um eine deutlich erweiterte Neuauflage dieses Bandes von 2003. Und im ersten Teil dieses Bandes gibt es 3 sehr ausführliche neue Beiträge von mir, von Gerhard Scheidt und von Clemens Nachtmann, die also genau das versuchen, nämlich die Entwicklungen der letzten 10 Jahre nochmal Revue passieren zu lassen und genau auch diese Begrifflichkeit des Postnarzissmus, zu der ich gleich noch etwas sagen werde, nochmal Revue passieren zu lassen. Deswegen auch dieser neue Titel Postnarzissmus Revisited. Im Untertitel heißt das Buch Das Nachleben des Nationalsozialismus im 21. Jahrhundert. unter Postfaschismus oder, also wir haben das absichtlich Postnazismus genannt, weil ich denke, dass der Nationalsozialismus eben nicht irgendein beliebiger Faschismus war, sondern eine ganz spezifische Form, und deswegen finden wir diesen Begriff Postnazismus, also als Kurzform für Postnationalsozialismus, sinnvoller als Postfaschismus. Aber in der unmittelbaren Nachkriegszeit hat man in Deutschland unter diesem Begriff des Postfaschismus in erster Linie so etwas wie eine personelle Kontinuität verstanden. Also man hat eigentlich nur versucht, die Tatsache zu fassen, dass bekanntlich in so gut wie allen gesellschaftlichen Bereichen, sowohl in Deutschland und noch ausgeprägter auch in Österreich nach 1945, schlicht und einfach das Personal weitgehend ja übernommen wurde aus dem Nationalsozialismus, sei es im Justizbereich, sei es auch in der Exekutive, sei es an den Universitäten besonders ausgeprägt, und eigentlich in allen anderen Bereichen gab es eine frappierende personelle Kontinuität, also genau jene Leute, die noch bis vor kurzem unmittelbar dem nationalsozialistischen Staat oder genauer Unstaat gedient haben, konnten das ziemlich bruchlos ihre Karrieren in der Demokratie der Bundesrepublik Deutschland bzw. in Österreich in der Zweiten Republik fortsetzen. So wie wir, die Autoren und Autorinnen dieses Bandes, den Begriff Postnazismus verwenden, meint er aber doch sehr viel mehr als nur dieses personelle Fortexistieren, diese personellen Kontinuitäten. Wir beziehen uns dabei auf einen frühen Text von Theodor W. Adorno, also einem der wichtigsten Autoren der kritischen Theorie der sogenannten Frankfurter Schule. Der hat bereits in den 50er Jahren einen auch heute noch sehr lesenswerten und wichtigen Aufsatz geschrieben, der unter dem Titel »Was bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit?« erschienen ist. Und also neben einer Reihe von Überlegungen über Schuldabwehr und den unterschiedlichen Möglichkeiten des Umgangs mit der NS-Vergangenheit formuliert er damals in diesem Text bereits den Gedanken, dass er das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie als potenziell bedrohlicher erachtet als das Nachleben faschistischer Tendenzen gegen die Demokratie. Das also, damals muss man sich in Erinnerung rufen, war es zum ersten Mal so, dass die NPD, also eine offen neonazistische Partei, wieder in Länderparlamente in der Bundesrepublik eingezogen ist. Und natürlich fand das auch jemand wie Adorno, also jemand, der ins Exil gehen musste, der fliehen musste vor den Nazis und dann eben zurückgekehrt ist. Später, das sah er natürlich als eine Bedrohung an und als ein großes Problem, aber er hat darauf hingewiesen, dass das eigentliche Problem viel eher das Fortwesen des Nationalsozialismus in der Demokratie und nicht gegen die Demokratie, also von offenen Antidemokraten, tatsächlich ist. Als Begriffe der Kritik versuchen also Begriffe wie Postfaschismus oder Postnazismus die Tatsache zu fassen, dass 1945 natürlich das Morden geendet hat, also die Vernichtungslager, die Konzentrationslager befreit wurden, dass aber eben nicht diese vielbeschworene sogenannte Stunde Null stattgefunden hat. Das ist also nicht irgendwie einfach, man einen Reset-Knopf gedrückt hat und dann plötzlich wieder die Situation von vor dem Nationalsozialismus hatte, sondern dieser Begriff des Postnazismus zielt darauf, dass Struktur- und Ideologieelemente aus dem Faschismus und aus dem Nationalsozialismus in natürlich modifizierter Form Eingang finden in die Nachfolgegesellschaften, in den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke. Und das wird dann in diesen bereits erwähnten, recht ausführlichen, eher theoretischen Beiträgen versucht, an einzelnen Punkten darzustellen und zu diskutieren. Da geht es dann zum Beispiel um das Verhältnis von Arbeit, Kapital und Staat. Also zum Beispiel die Frage, inwiefern diese spezifische Ausprägung einer Sozialpartnerschaft in Deutschland, dieses sehr stark auf Konsens statt Konflikt ausgerichtete Prinzip oder in Österreich noch ausgeprägter, der sogenannte österreichische Korporatismus, inwiefern die auch etwas mit der Erfahrung des Faschismus und des Nationalsozialismus zu tun haben. Es wird diskutiert, inwiefern diese umstandslose Verpflichtung jedes partikularen Interesses, also jedes Einzelinteresses, auf das sogenannte Allgemeinwohl ebenfalls auch Wurzeln im Nationalsozialismus und im Faschismus hat. Und es wird insbesondere natürlich diskutiert, inwiefern der nachnationalsozialistische Antisemitismus sich transformiert hat und welche Rolle er in den nachnationalsozialistischen Gesellschaften, sowohl in der unmittelbaren Nachkriegszeit, aber eben auch aktuell, beziehungsweise im Jahr 2000 dann noch spielt. Denn Sie wissen alle, also nach 45 ist die Anzahl von jenen Leuten, die sich irgendwie hinstellen und laut schreien, Juden sind unser Unglück und müssen alle umgebracht werden, verschwindend gering. Ja, gibt es natürlich auch irgendwelche offene Nazis halt. Aber viel frappierender schockierender ist ja, dass es andere, modernere Formen von Antisemitismus gibt, einen sogenannten sekundären Antisemitismus, eine Art Antisemitismus, der sich, worüber ich eine ganze Menge noch sagen werde, insbesondere im Hass und im Ressentiment gegenüber dem jüdischen Staat, also gegenüber Israel, artikuliert, was natürlich etwas anderes ist als dieser offene nationalsozialistische Antisemitismus. Das sind also so Sachen, die in diesen Beiträgen angeschnitten und diskutiert werden. Es gibt zwei Beiträge von dem Band von 2003, die in dieser Neuauflage nicht sind. Bei dem einen, sehr zu meinem Bedauern, von Johannes Agnoli, einem sehr wichtigen Politikwissenschaftler, der im Jahr 2003 dann verstorben ist, hat er schlicht und einfach juristische Gründe, Streitereien mit seiner Witwe. Wenn das genauer interessiert, in der Einleitung gibt es ein paar Links, da kann man nachlesen, worum es bei diesem Dilemma geht. Und ein weiterer Text, den damals ich und Simone Dina Hartmann geschrieben haben, der hat sich schlicht und einfach mit der Protestbewegung gegen diese ÖVP-FPÖ-Koalition in Österreich beschäftigt, also mit den linken Antifaschisten, der war einfach zu zeitbezogen, deswegen ist er dort nicht enthalten. Allerdings haben wir am Ende dieses Beitrags eine Vermutung geäußert, von der ich heute sagen würde, also im Jahr 2012, dass sie sich leider vollauf bestätigt hat. Wir haben am Ende dieses Beitrags gemutmaßt, dass diese Linke keinen Beitrag zur gesellschaftlichen Emanzipation leisten wird, sondern vielmehr zur allgemeinen Regression. Und wie gesagt, ich glaube, leider, das ist ja nicht so, man sich freuen kann, dass man bei so etwas Recht behält, ganz im Gegenteil, dass sich das leider heute bestätigt hat. Und ich denke, das sieht man zum einen in der völligen Unfähigkeit, nach wie vor der völligen Unfähigkeit des überwiegenden Teils dieser Linken, ein adäquates Verständnis des Zionismus zu formulieren, also der nationalstaatlichen Ideologie Israels, die eine unmittelbare Notwehrmaßnahme auf die Erfahrung des Antisemitismus, auf die Erfahrung des Nationalsozialismus gewesen ist. Das zeigt sich weiterhin daran, dass die Mehrzahl dieser Linken, die große Mehrheit dieser Linken nach wie vor unfähig ist, eine adäquate Kritik des islamischen Dschihadismus zu formulieren. Und ich denke, das zeigt sich durchaus auch an einem reichlich abgehalfterten Antifaschismus dieser Linken, der sich in erster Linie in der Beschwörung einer braunen Gefahr gefällt, also der im Prinzip genau auf die wirklich offenen Nazis starrt, ja, aber zum einen nicht thematisiert, was diese Nazis eigentlich mit der Gesamtgesellschaft, also der postnazistischen Gesellschaft, selber zu tun haben und die vor allem mehrere tausend Leute mobilisieren können, wenn irgendwo ein Nazi-Aufmarsch stattfindet, die aber überhaupt keinen Finger rühren und sich überhaupt nicht dafür interessieren, wenn zum Beispiel im April 2010 der Eröffnungsredner der Teheraner Holocaust-Leugner-Konferenz, also der damalige iranische Außenminister Mottaki, von seinem österreichischen Amtskollegen hochoffiziell empfangen wird und die ebenfalls überhaupt keinen Finger rühren, wenn das Gleiche in Deutschland stattfindet, also Ende 2011, hat der deutsche Außenminister seinen iranischen Amtskollegen empfangen, den ehemaligen Chef des iranischen Atomprogramms, Ali Akbar Salehi. So eine Dialogpolitik, also wie sie sich in diesen Treffen von deutschen und österreichischen Außenministern mit Holocaust-Leugnern des iranischen Regimes darstellt, so eine Dialogpolitik mit dem iranischen Regime, dass Deutschland übrigens ja auch wiederholt unmissverständliche Angebote zur gemeinsamen endgültigen Überwindung der Nachkriegsordnung unterbreitet hat. Sie kennen vielleicht diese Briefe, die Ahmadinejad gern irgendwie nicht nur an den amerikanischen Präsidenten, sondern auch an die deutsche Kanzlerin geschrieben hat. Da werden genau solche Angebote unterbreitet und großes Verständnis für Deutschland geäußert, das ja leider immer noch unter der Knute der Siegermächte des Zweiten Weltkriegs zu leiden hat. Ja? Und der Iran bietet also an, dass man Deutschland die Hand reicht und gemeinsam diese ungerechte Nachkriegsordnung, wie sie es dann nennen, einreißen könnte. So, ja? So eine Dialogpolitik mit diesem Regime also ruft in Erinnerung, dass eine Kritik des Postnazismus, eine vernünftige Kritik des Postnazismus, stets auf eine, wie Clemens Nachmann das in seinem Beitrag in diesem Buch nennt, auf eine internationale Konstellation zielen muss. Das heißt, wenn man heute über Postnazismus redet, geht es keineswegs alleine um Entwicklungen in den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus. Es geht also nicht nur um Österreich und Deutschland, sondern es geht tatsächlich um ein globales Phänomen. Ich werde jetzt versuchen, kurz etwas zu den Unterschieden auch zwischen Österreich und Deutschland zu sagen, die also durchaus eine unterschiedliche Nachkriegsgeschichte haben. Ich werde versuchen anzureißen, dass daraus dann auch aus dieser unterschiedlichen Nachkriegsgeschichte bis heute durchaus gravierende Unterschiede resultieren. Wobei, um da nicht missverstanden zu werden, es mir nicht darum geht, irgendwie darzustellen, dass Deutschland irgendwie besser ist als Österreich oder einen besseren Umgang gefunden hat. Es geht nicht um besser und schlechter. Es geht nur einfach darum zu sehen, dass das anders funktioniert. Ja? Also dass diese modernisierte Vergangenheitspolitik, wie man sie in Deutschland mittlerweile kennt, so in Österreich halt noch nicht existiert. Und wenn dann noch genügend Zeit ist, wenn wir ein bisschen auf die Uhr schauen müssen, würde ich gerne noch versuchen, etwas über einen speziellen Aspekt zu sagen, der aber in den letzten 10 Jahren immer wichtiger geworden ist und der, glaube ich, auch in dem Ankündigungstext zu dieser Veranstaltung erwähnt wurde, nämlich etwas zu den Diskussionen über den sogenannten Islamophobiebegriff vor dem Hintergrund der Darstellung und der Debatte über den norwegischen Attentäter Anders Behring Breivik. Weil ich glaube, dass man anhand von diesen Punkten noch mal einiges deutlich machen kann, was eine Kritik von postnarzisstischem Bewusstsein im Jahr 2012 eigentlich bedeutet. Kurz aber zunächst zu den Unterschieden von Österreich und Deutschland. Österreich hat eine Reihe von Besonderheiten. Zum einen ist Österreich quasi eine Art doppelt postfaschistische Gesellschaft, denn bevor der Nationalsozialismus in Österreich dann auch durch den Einmarsch der deutschen Truppen an die Macht gekommen ist, gab es bereits einen ganz eigenständigen österreichischen Faschismus, den sogenannten Austrofaschismus, der, glaube ich, soweit ich auch die Schulbildung in Deutschland kenne, nicht sonderlich im Fokus steht. Das ist aber wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, weil beispielsweise die Österreichische Volkspartei, also nochmal die Schwesterpartei der deutschen CDU, bis heute das Porträt von Engelbert Dollfuß in ihren Parlamentsräumen hängen hat. Also in der Fraktion der ÖVP hängt dieses Bild von Engelbert Dollfuß. Engelbert Dollfuß war der austrofaschistische Diktator, der also bevor die Nazis an die Macht gekommen sind, den Nazis quasi die Arbeit abgenommen hat und die organisierte österreichische Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung schlicht und einfach militärisch zerschlagen hat. Ja, und also eine autoritäre, eher so klerikal-faschistische Diktatur mit sehr starkem Einfluss der katholischen Kirche auch in Österreich bereits etabliert hat. Der wichtigere Unterschied allerdings zu Deutschland ist, dass es in Österreich den sogenannten Opfermythos gibt. Die Österreicher haben es tatsächlich geschafft, und das war etwas, was in Deutschland schlicht und einfach nicht möglich war, die haben es geschafft, sich als die ersten Opfer des deutschen Nationalsozialismus darzustellen. Ja, was natürlich schlicht und einfach eine geschichtliche Lüge ist. Ja, der Anschluss an Deutschland wurde in Österreich frenetisch begrüßt. Vielleicht kennen Sie diese Bilder, wie Hunderttausende am Wiener Heldenplatz stehen und Hitler zujubeln, wie er 1938 dann halt, nachdem die deutschen Truppen dort einmarschiert sind und kampflos dort einmarschieren konnten, weil sich überhaupt niemand gefunden hat, der gegen sie kämpfen wollte, weil alle heim ins Reich wollten, wie das damals geheißen hat. Obwohl das so gewesen ist, hat es Österreich geschafft, nach 1945 nicht nur zu behaupten, sie seien die ersten Opfer des Nationalsozialismus gewesen, sondern das wirklich in den Stand einer weltpolitischen Tatsache zu erheben. Das hat mit der komplizierten Konstellation des beginnenden Kalten Krieges zu tun und den jeweiligen Interessen der Siegermächte. Das hat aber auf jeden Fall funktioniert im Ergebnis. Und dieser sogenannte Opfermythos hat bedeutet, dass es diese zaghaften Versuche einer Re-Education, wie es sie in Deutschland ja eben doch gegeben hat, also die Versuche der vor allem der Westalliierten, jener Bevölkerung, die halt bis vor kurzem noch jubelschreiend irgendwie hinter Hitler und den Nazis gestanden ist und diese Verbrechen ja mit begangen hat, den halt irgendwie so etwas wie ein demokratisches, westlich orientiertes, liberales Bewusstsein beizubringen. Das ist bekanntlich auch in Deutschland weitgehend gescheitert, aber es gab zumindest diese Versuche und es gab Emigranten, die zurückgekehrt sind nach Deutschland. Ich habe bereits Adorno erwähnt, aber auch Max Horkheimer, eine Reihe von anderen Leuten sind an die Universitäten zurückgegangen und haben genau auch so etwas versucht, also eine demokratisch-liberale Gesinnung in gewisser Weise den Studierenden zu vermitteln. All das gab es in Österreich nicht. Ja? Nichts davon. Und das merkt man bis heute. Das heißt, dass die postnarzistische Normalität in Österreich und Deutschland bis heute durchaus voneinander unterschieden ist. Das zeigt sich daran, um das nur ein bisschen zu illustrieren, in Österreich sind gewisse Sachen heute möglich, die in Deutschland heute unvorstellbar wären. Zum Beispiel der dritte österreichische Nationalratspräsident, also das ist sowas wie stellvertretender Parlamentspräsident, sowas wie stellvertretend, wie heißt der, Norbert Lammert, der Bundestagspräsident, der hat auch 2 oder 3 Stellvertreter, und also sowas ist das in Österreich. Der dritte Nationalratspräsident in Österreich heißt Martin Graf. Dieser Martin Graf ist von der FPÖ, also von der Freiheitlichen Partei Österreichs. Und er ist nicht irgendjemand innerhalb dieser Freiheitlichen Partei Österreichs, sondern er ist gleichzeitig eine der wichtigsten Figuren. Ich habe vorhin gehört, dass es auch hier in Trier Burschenschaften gibt. Er ist eine der wichtigsten Figuren der Burschenschaft Olympia. Diese Burschenschaft Olympia ist nicht irgendeine Burschenschaft, sondern ist selbst im Bereich der rechtsextremen Burschenschaften so ziemlich das Rechteste, was man sich ungefähr vorstellen kann. Um das deutlich zu machen, die haben auf ihre Burschenschaftlerbuden in Wien Neonazi-Sänger aus Deutschland eingeladen, die unter anderem Lieder singen wie »Bei 6 Millionen Juden, da fängt der Spaß erst an, bei 6 Millionen Juden, da ist der Ofen an.« In dieser Burschenschaft Olympia ist Martin Graf, also der stellvertretende Parlamentspräsident, nicht nur Mitglied, sondern er hat auch bis heute gegen jede Kritik, die dort geäußert wurde, immer wieder betont, dass er sein ganzes Leben dort auch weiterhin Mitglied bleiben wird und gar nicht daran denkt, aus dieser Burschenschaft auszutreten. Und Sie wissen alle, das wäre vollkommen unvorstellbar, dass so jemand Präsident des Deutschen Bundestages wird oder auch nur Stellvertreter des Deutschen Bundestagspräsidenten wird. Ein anderes Beispiel, der WKR-Ball, der Ball des Wiener Kooperationsrings. Das ist eine Organisation, wo genau diese deutschnationalen Burschenschaften, die also quasi eine Art Scharnierfunktion haben zwischen dem gerade noch legalen Rechtsextremismus und dem offenen Neonazismus, also der dann auch nicht mehr legal agiert, dort sind die alle zusammengeschlossen. Die machen einmal im Jahr einen großen Ball, das ist Wien, da muss man immer tanzen und so. Und dieser Ball, den gibt es seit mehreren Jahren schon, wurde immer wieder kritisiert. Der findet nicht irgendwo statt, sondern der findet in der Wiener Hofburg statt. Die Wiener Hofburg ist der Sitz des österreichischen Bundespräsidenten, ja? Also des höchsten Amtes im Staate. Dieses Jahr fand dieser Ball am 27. Januar statt. Und der 27. Januar ist bekanntlich der Jahrestag der Befreiung von Auschwitz. Ja? Also am Jahrestag der Befreiung von Auschwitz haben deutsch-nationale rechtsextreme Burschenschaften im Sitz des österreichischen Bundespräsidenten das Tanzbein geschwungen. Wenn man das jetzt wieder auf Deutschland umlegt, das wäre ungefähr so, als wenn die NPD ihren nächsten Parteitag im Schloss Bellevue abhält, und zwar am 9. November. So, ja, und Sie wissen alle, das ist vollkommen unvorstellbar. Das wird nicht passieren in Deutschland. Da gibt es also doch einen deutlichen Unterschied, eine deutlich klarere Abgrenzung, zumindest von so sehr eindeutig offenen, rechtsradikalen bis neofaschistischen, neonazistischen Organisationen. Aber wie gesagt, ich will damit nicht darauf hinaus, dass nun in Deutschland alles besser sei, sondern es ist eben nur anders. Ich denke, das, was die postnazistische Normalität in Deutschland heute ausmacht, im heutigen Deutschland ausmacht, das lässt sich mit einem einzigen Zitat von einem deutschen Historiker recht treffend illustrieren. Im Jahr 2010 gab es die Jubiläumsfeierlichkeiten, die sich tatsächlich auch so genannt haben, für das Holocaust-Mahnmal in Berlin. Ein Mahnmal, von dem der Ex-Kanzler Gerhard Schröder bekanntlich den schönen Satz geprägt hat, er wünscht sich, das soll ein Denkmal sein, Zitat Schröder, zu dem man gerne hingeht. Und bei diesen Jubiläumsfeierlichkeiten hat der Faschismusforscher Eberhard Jeckel eine Ansprache gehalten, wo er unter anderem den schönen Satz gesagt hat, in anderen Ländern beneiden manche die Deutschen um dieses Denkmal. Das wurde dann sekundiert von einigen Zeitungen, im Tagesspiegel zum Beispiel, der freute sich angesichts des, so hieß das, Bürgerfestes am Stehlenfeld über die, Zitat Tagesspiegel, Erfolgsgeschichte Holocaust-Mahnmal. Sie kennen vielleicht diesen Ausspruch von Paul Celan, der Tod ist ein Meister aus Deutschland. Wenn man das im Hinterkopf hat, denke ich, könnte man heute vielleicht sagen, Vergangenheitsbewältigung ist ein Meister aus Deutschland. Und es ist ja tatsächlich so, dass man heute in Deutschland, das ist ein gravierender Unterschied zu der Zeit vor der rot-grünen Regierung in Österreich, sagen wir mal so in den 80er Jahren noch, unter der Zeit von Helmut Kohl, man kann heute den Fernseher eigentlich kaum noch einschalten, ohne dass einem irgendjemand, meistens so ein Historiker, Darsteller wie Guido Knopp, irgendetwas über Hitlers Frauen, über Hitlers Kämpfer, über Hitlers Krieger, Hitlers Helfer und so weiter und so fort erzählt. Das Motto des deutschen Umgangs mit der Vergangenheit scheint heute zu sein, über alles zu reden, um ja nichts zu begreifen. Die Mehrheit der Deutschen weiß nämlich inzwischen, was sie am Massenmord an den europäischen Juden hat und vor allem Politiker und Politikerinnen in Deutschland wissen, wie man daraus politischen Mehrwert ziehen kann, also aus dieser vergangenheitspolitischen Bewirtschaftung des Holocausts, der Shoah, wie man dort politischen Mehrwert daraus ziehen kann. Und das funktioniert dann in etwa so: Je mehr öffentliche Beschäftigung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit, desto besser kann man den ehemaligen Opfern der Deutschen und ihrer Hilfsvölker Vorschriften machen, also insbesondere den Israelis. Je mehr Gedenken an die ermordeten Juden umso hemmungsloser kann man sich den Antisemiten von heute an den Hals schmeißen, also zum Beispiel dem iranischen Regime, was bekanntlich nicht nur den Holocaust leugnet, sondern seit über 30 Jahren dem jüdischen Staat mit einer Vernichtung droht und offensichtlich kurz davor steht, sich auch die technologischen Mittel zu beschaffen, um genau diese Vernichtungsdrohungen und Fantasien auch in die Tat umsetzen zu können. Um das nur an einem Beispiel darzustellen, was das dann konkret bedeutet. Es gibt heute so sehr prominente und in Deutschland ausgesprochen beliebte Ex-Politiker wie Helmut Schmidt und Richard von Weizsäcker zum Beispiel. Also beides Leute, was ja ganz gern unterschlagen wird in den Huldigungen, die permanent erfahren, beides ehemalige Wehrmachtsoffiziere, die als Wehrmachtsoffiziere am Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion beteiligt waren. Die waren beide unmittelbar involviert in die Aushungerung von Leningrad, ja, der ungefähr 1,2 Millionen Menschen zum Opfer gefallen sind. Sie waren also an der Ostfront, in deren Rücken die Vernichtung der europäischen Juden stattgefunden hat und überhaupt nur stattfinden konnte, weil die Wehrmacht unter anderem durch die Beteiligung von Offizieren wie Helmut Schmidt und Richard von Weizsäcker an der Ostfront diesen Krieg so geführt haben, wie sie ihn geführt haben. Heute nun wollen diese ehemaligen Vernichtungskrieger der Wehrmacht dem jüdischen Staat Vorschriften machen. Sie fordern Sanktionen, nicht etwa gegenüber dem iranischen Regime, was den Staat der Shoah-Überlebenden bekanntlich auslöschen möchte, sondern sie fordern Sanktionen gegenüber dem jüdischen Staat, wenn der sich nicht den politischen Vorstellungen dieser Elder Statesmen unterordnen möchte. Also von Helmut Schmidt und von Weizsäcker, das ist eine gemeinsame Erklärung mit 26 anderen europäischen, hauptsächlich sozialdemokratischen Spitzenpolitikern gewesen. Man könnte natürlich auch sagen, das ist allemal ehrlicher, so etwas, als die Politik der aktuellen Nachfolgerin von Helmut Schmidt, also von Angela Merkel, die sich nämlich rhetorisch sehr gerne an die Seite Israels stellt und bekanntlich vor der Knesset, also im israelischen Parlament, groß erklärt hat, dass irgendwie die Sicherheit Israels zur Staatsräson Deutschlands gehört, die aber eben auch so gut wie nichts daran geändert hat, dass die Bundesrepublik Deutschland, also der Rechtsnachfolger des Dritten Reiches, wie er sich selber vollkommen zu Recht bezeichnet, dass dieser Rechtsnachfolger des Dritten Reiches bis heute eine der wichtigsten Stützen, nämlich allein durch den Handel, eine der wichtigsten Stützen der antisemitischen Diktatur in Teheran ist. Niemand vermag heute mit Gewissheit zu sagen, wie groß in diesem postnarzisstischen Deutschland die insgeheime Bewunderung für den antiwestlichen, antiliberalen und natürlich auch antisemitischen Furor dieses iranischen Regimes ist. Was allerdings die Deutschen mehrheitlich von jenem Staat denken, dem die Machthaber im Teheran Tod und Verderben an den Hals wünschen, das ist durchaus bekannt. Da gibt es ja zahlreiche Umfragen dazu. 2003 beispielsweise hat es eine groß angelegte EU-Umfrage gegeben, in der im europäischen Durchschnitt 59% der EU-Bürger erklärt haben, Israel, also ein Staat, der ungefähr die Größe von Hessen hat, sei die größte Bedrohung für den Weltfrieden. 59%, in Deutschland waren es 65%. In Österreich, wenn man ein Land sucht, wo es immer noch ein Tick schlimmer ist als in Deutschland, muss man, wie die Titanic das einmal genannt hat, auf dieses kleine kotelettförmige Land schauen. In Österreich waren es 69%. Knapp 70% in Deutschland waren im Jahr 2007 laut einer BBC-Umfrage der Meinung, Israel führe, Zitat, einen Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser. Und 77% haben sich im Jahr 2007 eindeutig negativ gegenüber Israel positioniert. Und das ist natürlich insofern auch überhaupt keine Überraschung oder Verwunderung, weil Israel nämlich jeden Deutschen und jeden Österreicher bis in alle Zukunft allein durch seine Existenz an Auschwitz und Majdanek, an Treblinka, Sobibor und die anderen Vernichtungslager der Nazis erinnern wird. Dass sich derartige Einstellungen der deutschen Bevölkerung nun keineswegs automatisch auf die Nahostpolitik der deutschen Regierung auswirken, das liegt meiner Einschätzung nach in allererster Linie an dieser Special Relationship, die Deutschland ja nicht selber gewählt hat oder irgendwie gesagt hat, ja, das wollen wir gerne, sondern die Deutschland aufgenötigt wurde nach 1945. Die war sozusagen die Eintrittskarte, ja, das war die Bedingung für Deutschland, um überhaupt im westlichen Bündnissen wieder als normaler Staat in gewisser Weise akzeptiert zu werden. Aufgrund dieser Sonderbeziehungen, die Deutschland zu Israel hat und die ja in der Regel auch von den unterschiedlichsten Regierungen und Regierungschefs immer wieder betont wird, ja, Aufgrund dieser besonderen Beziehung sieht es Deutschland, anders als Österreich übrigens, nach wie vor in der Regel als eine Verpflichtung an, zum Beispiel anti-israelische Beschlüsse in irgendwelchen internationalen Gremien, zumindest dann, wenn sie nicht unmittelbar irgendwie deutschen Wirtschaftsinteressen dort irgendwie eine Rolle spielen, abzuschwächen, abzumildern oder sogar definitiv, also dezidiert dagegen zu stimmen. Und vor dem Hintergrund kann die Tatsache, dass der Deutsche Bundestag im Jahr 2010 das einzige europäische Parlament war, in dem nach dem Aufbringen dieser Hamas-Solidaritätsflotte, also dieser bekannten Mavi Marmara durch die israelische Armee, dass der Deutsche Bundestag angesichts dieses Ereignisses das einzige europäische Parlament war, in dem einstimmig eine Verurteilung des Vorgehens der israelischen Armee verabschiedet wurde. Einstimmig muss man sich also tatsächlich nochmal in Erinnerung rufen. Wenn es um Israel geht, kennt man in Deutschland offensichtlich keine Parteien mehr. Ich empfehle sehr, sich die Protokolle dieser Bundestagsdebatte anzuschauen, wo plötzlich CSUler lobende Worte für Linkspartei-Außenpolitiker irgendwie finden, was in der Regel ja sonst nicht vorkommt. Das war eigentlich eine Steilvorlage. Es waren ja bekanntlich zwei Abgeordnete der Linkspartei auf diesem Hamas-Solidaritätsschiff, ja, am Frauendeck. Und das wäre eigentlich eine Steilvorlage irgendwie für diesen traditionellen Antikommunismus der CSU gewesen. Aber nein, im Gegenteil, die loben dann plötzlich irgendwie Linksparteiabgeordnete, weil die sich in dem Fall vorbildlich gegenüber Israel verhalten hätten. Vor diesem Hintergrund kann also genau diese Tatsache durchaus als ein Schritt hin zum Bruch mit der postnazistischen Normalität verstanden werden in Deutschland. Einer Normalität, in der die stets behauptete Verpflichtung gegenüber Israel zu den letzten noch sichtbaren Resten der Erinnerung an die deutsche Schuld gehört. Also nachdem durch die Wiedervereinigung die für die ganze Welt sichtbare Konsequenz aus der deutschen Schuld an der Shoah und am Vernichtungskrieg im Osten weggefallen ist, ja, was mit einer der Gründe war, warum alle möglichen Politiker von links bis rechts immer auf diese Wiedervereinigung hingearbeitet haben, weil sie genau wussten, dass solange diese Teilung Deutschlands besteht, man nie aus dem Schatten der nationalsozialistischen Vergangenheit irgendwie wird heraustreten können. Nachdem das verschwunden war, ist genau diese Verpflichtung zu einer besonderen Beziehung zu Israel eines der sichtbarsten Resultate. Und deswegen arbeitet deutsche Politik natürlich auch daran, diese Sonderbeziehungen möglichst in den Hintergrund treten zu lassen. Und dieser Bundestagsbeschluss vom Sommer 2010 war, glaube ich, ein Schritt genau in diese Richtung. Noch deutlicher also als vor 10 Jahren zeigt sich, denke ich, heute, dass in Deutschland das Nachleben des Nationalsozialismus nicht in erster Linie in der Gefahr von irgendwelchen faschistischen Massenaufmärschen besteht, also wie das sich so ein traditioneller linker Antifaschismus immer vorstellt, der immer ausschaut danach, ob irgendwo plötzlich 20.000 Nazis aufmarschieren, tun sie aber ja nicht. Ja. Das Nachleben zeigt sich also nicht in erster Linie an faschistischen Massenaufmärschen und auch nicht in einem klassischen Geschichtsrevisionismus, sondern beispielsweise im Appeasement gegenüber den islamischen Dschihadisten, die von Deutschland ziemlich gehätschelt werden nach wie vor, und in der Delegitimierung des Zionismus als eine notwendige Antwort, eine zwingende Antwort auf den europäischen und insbesondere den deutschen und österreichischen Antisemitismus. Es ist eine Delegitimierung des Zionismus, die einstweilen im politischen Mainstream noch als Kritik an der konsequenten Selbstverteidigung Israels daherkommt, während der Frontalangriff auf den jüdischen Staat in der Regel Islamisten, Nazis oder in Europa derzeit besonders publikumswirksam Linken, vermeintlich radikalen Linken, überlassen bleibt. Aber dennoch ist diese alte Schuldabwehr, also das Relativieren, das Aufrechnen der deutschen Verbrechen, natürlich nicht völlig verschwunden. Allerdings wird das heute eben, also diese Schuldabwehr, das Relativieren, das Aufrechnen der deutschen Verbrechen, nicht mehr, wie noch bis in die Regierungszeit Helmut Kohls hinein, von konservativen Nationalisten vorgetragen, sondern ganz im Gegenteil von Vordenkern des rot-grünen Milieus. Und ich habe einleitend schon darauf hingewiesen, diese vergangenheitspolitische Offensive geradezu, ja, fand tatsächlich ja unter der rot-grünen Regierung, unter Joschka Fischer und Gerhard Schröder statt. Ein Paradebeispiel für so einen Vordenker dieses rot-grünen Milieus ist natürlich Günter Grass. Und also das, was ich da vortrage, ist weitgehend aus meiner Einleitung zu diesem Buch. Das habe ich geschrieben, bevor die diesjährige Debatte über dieses fürchterliche Gedicht von Günter Grass eingesetzt hat. Aber auch jenseits von diesem Gedicht kann man anhand von der Figur von Günter Grass, glaube ich, einiges ziemlich deutlich machen. Der hat nämlich bereits im Jahr 2011 der israelischen Tageszeitung Haaretz ein Interview gegeben, wo er seine ganz eigene Sicht auf die Geschichte dargestellt hat, präsentiert hat. Ich zitiere aus diesem Interview, da sagt Günter Grass: Aber der Wahnsinn und die Verbrechen fanden nicht nur ihren Ausdruck im Holocaust und hörten nicht mit dem Kriegsende auf. von, so krass weiter, und ich bitte achten Sie auf die Zahlen, die er dort jetzt da in die Diskussion bringt. Günter Grass sagt weiter, von 8 Millionen deutschen Soldaten, die von den Russen gefangen genommen wurden, haben vielleicht 2 Millionen überlebt. Der Rest wurde liquidiert. Soweit Günter Grass. Und das ist nun schlicht und einfach eine Lüge. Und zwar keine kleine. Zunächst einmal muss man ganz einfach konstatieren hinsichtlich der Zahlen, dass eben nicht 8, sondern 3 Millionen Vernichtungskrieger der Wehrmacht in sowjetische Gefangenschaft gerieten. Vermutlich starben etwa 1 Million von ihnen. In der Regel, also die wurden nicht liquidiert, wie Günter Grass behauptet, sondern die sind in der Regel an Unterernährung gestorben. An Unterernährung, die ein unmittelbares Resultat der deutschen Taktik der verbrannten Erde beim Rückzug an der Ostfront mit ihrer unvorstellbaren Ressourcenzerstörung war. Eine Ressourcenzerstörung, an der natürlich auch die sowjetische Bevölkerung in den ersten Nachkriegsjahren massiv zu leiden hatte. Günter Grass aber macht daraus sozusagen als deutscher Mathematiker, der halt immer nur bei einer Zahl landen kann, und das ist alles andere als ein Zufall, Günter Grass macht daraus 6 Millionen liquidierte, also vorsätzlich ermordete Deutsche. Und ich denke, dass vermutlich selbst revanchistische Konservative und vielleicht sogar ausgemachte Nazis eine derart offensichtliche Geschichtsfälschung sich heute wahrscheinlich gar nicht trauen würden. Dafür bedarf es tatsächlich solche Vordenker aus dem rot-grünen Milieu. Einer der wenigen Einsprüche gegen Günter Grass, also das war 2011 anders nach diesem Interview, das hat keine große Debatte in Deutschland gegeben. Das ist ja dieses Jahr anders gewesen mit seinem Gedicht, wo viele Leute zumindest sagen, ja, so darf man darüber nicht reden, aber irgendwie hat Günter Grass ja auch recht und so. Ja. Da können wir vielleicht nachher in der Diskussion noch genauer drauf eingehen. 2011, also dieses wirklich skandalöse Interview von Günter Grass, was er da von sich gemacht hat, nicht zu einer breiten Debatte geführt. Es gab eine Ausnahme, es gab einen deutlichen Einspruch gegen Grass-Äußerungen in einem Mainstream-Medium, interessanterweise in der Süddeutschen Zeitung, nämlich von Peter Jahn, das ist der ehemalige Leiter des Sowjetischen Museums in Berlin, Karlshorst. Der hat zum einen den Star-Autor, also Grass, nicht nur mit den historischen Fakten konfrontiert, also genau das, was ich auch gerade gemacht habe, einfach darauf hinzuweisen, dass das vollkommen irrsinnige Zahlen sind, mit denen Günter Grass dort hantiert, sondern Jahn hat Grass auch attestiert, mit seiner Relativierung der deutschen Verbrechen in die 50er Jahre, wie er schreibt, zurückzufallen. Ja, also in den 50er Jahren war das so einer der gängigen Schuldabwehrmechanismen, die man in Deutschland kannte, dass man gesagt hat, ja, aber die Russen haben auch ganz viele Leute umgebracht und die Amerikaner haben die Indianer ermordet und der Kolonialismus war auch ganz böse. Also irgendwie ist gar nicht so was Besonderes an den Deutschen, dass die jetzt irgendwie 6 Millionen Juden umgebracht haben. Kommt halt vor in der Weltgeschichte so, ne? Ich denke allerdings, dass von einem Rückfall insofern keine Rede sein kann, als erst diese linke Faschismusbewirtschaftung in Folge von 1968 und genau diese rot-grüne Vergangenheitsoffensive in den 1990er Jahren derartige Äußerungen von Grass überhaupt erst möglich gemacht haben. Grass, der seine Fans bekanntlich 61 Jahre lang hat warten lassen, bis er ihnen mitgeteilt hat, dass er in der Waffen-SS gewesen ist, Grass wurde in den unmittelbaren Nachkriegsjahren ziemlich schnell zum Sprachrohr von jenem sogenannten anderen Deutschland, also dem sich selber als antifaschistisch begreifenden Deutschland, das aber aus der Erfahrung mit dem Nationalsozialismus offenbar nur eine einzige Lehre gezogen hat. Nämlich, dass man auf das Umschlagen von sowas wie bürgerlicher oder auch vorbürgerlicher Vergesellschaftung in manifeste Barbarei, also das, was im Nationalsozialismus passiert ist, das, was man in einem theoretischen Begriff versuchen könnte, und Clemens Nachtmann und Gerhard Scheidt versuchen das in ihren theoretischen Beiträgen in diesem Band lang und breit auszuführen, etwas, was man in gewisser Weise als eine negative Aufhebung des Kapitals auf seiner eigenen Grundlage beschreiben könnte. Ich werfe das jetzt nur mal so als Schlagwort rein. Wie gesagt, das kann man in den vergünstigt zu erwerbenden Sammelband als nachlesen. Dieses sogenannte andere Deutschland, dieser vermeintlich linke Antifaschismus hat offensichtlich nur die Lehre aus dem Nationalsozialismus gezogen, dass man auf so ein Umschlagen in manifeste Barbarei auf gar keinen Fall mit militärischen Mitteln antworten dürfte. Und das stellt für die aktuellen Gefahren und Probleme, vor denen man in der Welt heute steht, natürlich ein ziemliches Problem dar. Es war ja tatsächlich so, dass es vornehmlich die Linke war, die in der Nachkriegszeit dieses völlig richtige Diktum, nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg, bei dem jeder wusste, dass es nicht irgendwie abstrakt um Krieg im Allgemeinen geht, sondern dass dieses nie wieder Krieg auf den deutschen Vernichtungs- und Angriffskrieg bezogen war. Es war vornehmlich die Linke, die dieses völlig richtige Diktum, nie wieder Auschwitz, nie wieder Krieg, transformiert hat, umgemodelt hat, nämlich in das Dogma, Nie wieder Krieg gegen Antisemitismus. Und das, wie gesagt, stellt einen vor ein ziemliches Problem, wenn man sich die aktuellen Gefahren anschaut, die heute insbesondere von jenen Gruppierungen und Regimes ausgehen, die natürlich in völlig modifizierter Weise und unter ganz anderen historischen, politischen, wirtschaftlichen und so weiter und so fort Bedingungen sich aber trotzdem anschicken, genau diese Vernichtungsideologie der Nazis wieder aufzugreifen und wie gesagt in modifizierter Form unter völlig anderen Bedingungen fortzuführen. Weil das alles so ist, denke ich, macht es heute kaum noch Sinn, immer wieder dieses Bild des hässlichen Deutschen auferstehen zu lassen, demgegenüber sich nicht nur der sogenannte traditionelle Antifaschismus bequem eingerichtet hat, sondern auch gewisse Ausprägungen einer sogenannten antideutschen Kritik. Es sind doch heute keineswegs in erster Linie autoritätshörige, sich ethnische Homogenität wünschende Duckmäuser, die heute in Deutschland sowas wie Gegenaufklärung und das Ressentiment entscheidend voranbringen, sondern es sind vielmehr jene sich als antiautoritär begreifenden Wutbürger, die der authentischen Stimme des Volkes, die im heutigen Deutschland gerne auch mal was anderes als Deutsch sprechen kann, Ausdruck verleihen wollen, die diese Gegenaufklärung und diese Ressentiments am deutlichsten artikulieren. Sowas soll natürlich nicht heißen, dass man irgendwie die Gefahren in Abrede stellt, die von sowas wie der FPÖ in Österreich, die in Umfragen im Augenblick bei ungefähr 30% liegt. Also es kann gut sein, dass sie bei den nächsten Wahlen nächstes Jahr stimmenstärkste Partei werden und den Kanzler in Österreich stellen. Es soll auch nicht in Abrede gestellt werden, dass sowas wie neonazistische freie Kameradschaften, also vor allem in einigen Gegenden Ostdeutschlands, eine ganz konkrete Gefahr für einzelne Leute darstellen, und auch die Gefahren der NPD soll nicht in Abrede gestellt werden. Aber wenn man heute eine erfolgreiche autoritär-völkische Mobilisierung im klassischen Sinne ausmachen wollen würde, müsste man in Europa eigentlich in ganz andere Länder schauen, zum Beispiel in Länder wie Ungarn. Die Ungarn belegen heute bei vergleichenden Länderstudien zur Verbreitung von Fremdenfeindlichkeit und vor allem auch zur Verbreitung von klassischem Antisemitismus, ja, also der sich noch ganz in traditioneller Art und Weise einfach gegen Juden und Jüdinnen richtet, regelmäßig Spitzenwerte. Es gibt bekanntlich in Ungarn nicht nur die Regierungspartei Fidesz, die Schwesterpartei der CDU und der ÖVP und gleichzeitig die stellvertretende, wenn ich es richtig im Kopf habe, Vorsitzende derzeit der Europäischen Volkspartei, also das Zusammenschluss der konservativen Parteien. Das ist eine Partei, die mit ihrer Zweidrittelmehrheit im vorauseilenden Gehorsam gegenüber den offenen Nazis, nämlich der Jobbik-Partei, die selber bei knapp 20% in Umfragen in Ungarn mittlerweile liegt, in einem atemberaubenden Tempo eine autoritäre, völkische und nationalistische Umgestaltung der ungarischen Gesellschaft zustande bringt, die wahrscheinlich selbst eine Partei wie die FPÖ von Neid ablassen lassen würde. Bei der durchaus vorhandenen Berichterstattung über Ungarn ist allerdings auffällig, dass ein Aspekt dieser rechten und beziehungsweise rechtsradikalen Parteien kaum eine Rolle spielt. Die Jobbik ist eine dezidiert offen antisemitische und rassistische Partei, was sich insbesondere auch in ihren Ausfällen gegenüber Israel zeigt und in ihrem nahe Verhältnis zum iranischen Regime. Ich greife diesen Aspekt raus, weil der, wie gesagt, in der Berichterstattung über dieses Land in Österreich und Deutschland so gut wie keine Rolle spielt und will das kurz illustrieren. Also neben ihrer klassischen Hetze gegen Juden, gegen Roma, gegen Homosexuelle, die nicht nur zu tätlichen Angriffen, sondern auch zu Morden in den letzten Jahren in Ungarn geführt haben, fordern Jobbik-Politiker beispielsweise, Ungarn dürfe kein, Zitat, zweites Palästina werden, wie es die EU-Spitzenkandidatin Morvai formuliert hat. Parteichef Gábor Vona hat 2010 bei den ungarischen Parlamentswahlen Mahmoud Ahmadinejad gebeten, iranische Pastaran, also iranische Revolutionswächter, als Wahlbeobachter nach Ungarn zu entsenden. Und er verglich den Erfolg seiner Partei mit dem, Zitat Gábor Vona, Triumph palästinensischer Partisanen gegen israelische Helikopter. Die schon erwähnte Morvai attackierte Israelis als, Zitat, verlauste, dreckige Mörder, denen sie im Übrigen die Hamas an den Hals wünscht. Und sie empfahl bereits 2008 den, wie sie das nannte, liberal-bolschewistischen Zionisten, sich in Ungarn sich zu überlegen, wohin sie fliehen und wo sie sich verstecken werden. Insofern ist es also überhaupt nicht überraschend, dass so eine Partei das Bündnis mit einem Holocaust-Leugner-Regime wie dem iranischen nicht nur sucht, sondern auch bereits gefunden hat. Und leider betreibt die Jobbik auch in diesem Fall nur quasi die Avantgarde gegenüber der Fidesz, die nämlich ebenfalls versucht, die ökonomischen Beziehungen zum iranischen Regime massiv auszubauen und dadurch so eine Art Alternative eventuell auch zu den Beziehungen zu den Ländern der Europäischen Union hinzubekommen, mit denen die Fidesz-Regierung ja bekanntlich das ein oder andere Problem hat. Die Frage, was solche Entwicklungen also nun in anderen Ländern als Österreich und Deutschland eigentlich bedeuten für eine Kritik, auch die Frage, was die Erfolge einer antizionistischen Linken in anderen europäischen Ländern als in Österreich und Deutschland bedeuten, dieser Frage geht in dem Band unter anderem Clemens Nachtmann in seinem sehr ausführlichen Beitrag im ersten Teil dieses Buches nochmal nach. Und er versucht in seinem Beitrag auch nochmal, also er macht das vor dem Hintergrund eines Art Revue passieren lassens der kritischen Intentionen der Begriffe Postfaschismus und Postnationalsozialismus. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. So eine Viertelstunde. Darf ich Sie noch weiter vollquatschen? Ne? Sie schauen noch nicht so müde aus. Auffällig ist, dass solche Fragestellungen, also wie ich sie gerade erwähnt habe, was heißen denn eigentlich so Entwicklungen in Ungarn, auch für eine Kritik des Postnazismus, warum ist das eigentlich in Österreich so und in Deutschland anders, wie stellt sich heute eigentlich der Antisemitismus dar, was bedeutet eigentlich diese unglaubliche Ressentimenthaftigkeit, die man in den deutschen und österreichischen Nahostdebatten gegenüber Israel kennt und so weiter und so fort. Interessant ist, dass etablierte Antisemitismusforscher, vor allem in Deutschland, sich für solche Fragestellungen in der Regel überhaupt gar nicht interessieren. Das liegt in erster Linie daran, ich werde versuchen, das gleich anhand eines sehr prominenten Beispiels etwas zu illustrieren und deutlich zu machen, was ich damit meine, und werde dann, wenn da noch genug Zeit ist, auch auf diese Diskussion über Anders Breivik kommen, die ich einleitend erwähnt habe. Dass solche etablierten Antisemitismusforscher sich damit gar nicht sonderlich befassen, liegt vermutlich unter anderem darin, dass sie in letzter Zeit damit beschäftigt sind, zu behaupten, man müsse sich heute viel stärker der Bekämpfung einer dem Antisemitismus mindestens ebenbürtigen, krankhaften Islamfeindschaft widmen, also der sogenannten Islamophobie. Und das lässt sich am besten illustrieren, verdeutlichen und auch kritisieren an Wolfgang Benz, also dem ehemaligen Direktor, langjährigen Direktor des Berliner Zentrums für Antisemitismusforschung. Das ist die akademische Antisemitismusforschungsinstitution, die in Deutschland existiert, beziehungsweise eigentlich die einzige, die tatsächlich in der Form existiert. Wolfgang Benz hat tatsächlich eine ganze Karriere darauf aufgebaut, den Antisemitismus als ein Vorurteil zu verharmlosen und allein schon dadurch mit allen möglichen anderen Vorurteilen gleichzusetzen. 2010 ist er dann in gewisser Weise als Krönung dieser Karriere genau dort gelandet, wo es ihn vielleicht ja schon länger hingezogen hat. Nur 3 Tage, bevor er in Wien eine sogenannte Simon Wiesenthal Lecture gehalten hat, also die in Erinnerung an diesen Nazi-Jäger Simon Wiesenthal gehalten werden, bevor er das gemacht hat, hat Wolfgang Benz dem Islamistenportal Muslimmarkt ein Interview gegeben. Muslimmarkt ist die größte und wichtigste islamistische Webseite, die es im deutschsprachigen Raum gibt. Die wird von 2 bekennenden Khomeini-Bewunderern betrieben, nämlich den Brüdern Özegus. Dass sich diese schiitischen Özegus-Brüder für Benz interessieren, ist nun alles andere als überraschend, denn schließlich ist Benz einer der maßgeblichen akademischen Stichwortgeber für dieses Gerede von einer Islamophobie, die stets mit zu bedenken sei, wenn man sich mit dem Judenhass auseinandersetzt. Solche Islamophobie-Kritiker wie Benz inszenieren sich dann gerne als eine Art verfolgte Spezies. Und vielleicht ist es ja die imaginierte gesellschaftliche Marginalität, die solche Leute dazu treibt, so einem Projekt wie Muslimmarkt bereitwillig Rede und Antwort zu stehen. Das ist immerhin ein Projekt, das die Gleichstellung von Mann und Frau ebenso für eine, wie man auf dieser Website nachlesen kann, Pervertierung des menschlichen Daseins hält, wie Homosexualität. Und es ist ebenfalls ein Portal, das auf seinen Seiten Erklärungen des obersten geistlichen Führers des Irans, also Ali Khamenei, dem Nachfolger von Khomeini, veröffentlicht, in denen er die Shoah als Märchen bezeichnet. Ja, das ist also ein Holocaust-Leugner-Portal. Und diesem Portal gibt der wichtigste, international renommierteste und bekannteste deutsche Antisemitismusforscher Interviews. Der ehemalige Leiter des ZFA hat also nicht nur dazu beigetragen, den Antisemitismus zu einem Allerweltsvorurteil zu verniedlichen, sondern er erkennt das antisemitische Ressentiment nicht einmal, wenn man ihn direkt darauf stößt. Auch dafür nur ein Beispiel. 2010 konnte man Benz in der Dreisat-Sendung Kulturzeit bewundern, wie er vor einem Plakat des dänischen Künstlerduos Surrend steht, auf dem der Deutschlandkorrespondent der Jerusalem Post als Teil der, wie es auf dem Plakat stand, jüdischen Lobby in Deutschland vorgestellt wurde und, als wenn das nicht schon schlimm genug wäre, als Stürmerjournalist bezeichnet wurde, also als Nazi. Und jetzt wird Benz gefragt, ob er das für antisemitisch hält, und er erklärt vor laufender Kamera, das habe mit Antisemitismus nichts zu tun, was seiner akademischen Karriere natürlich kein bisschen geschadet hat. Und genau das ist Vergangenheitsbewältigung im heutigen Deutschland. Dem Nationalsozialismus begegnet man mit einer ebenso empiristischen wie begriffslosen Geschichtswissenschaft und gleichzeitig steht man den Unterstützern des Antisemitenregimes in Teheran bereitwillig Rede und Antwort und liefert ihnen mit dem bedenkenlosen Gerede von einer Islamophobie auch noch die Stichwörter und sagt ihnen dann auch noch genau das, was sie zur Behübschung ihrer Vernichtungsdrohungen gegen Israel gerne hören wollen, nämlich, Zitat Benz, Antisemitismus ist grundsätzlich etwas anderes als Antizionismus. Dieser Islamophobiebegriff, als letzter Punkt vielleicht nur noch, erfahrungsgemäß gibt es an der Stelle schon genügend Diskussionsbedarf, Einwände, Kritik und so weiter und so fort, und da können wir ja gerne auch dann gleich zu kommen. Dieser Islamophobiebegriff hat in den letzten 10 Jahren zu meinem Leidwesen ja geradezu Karriere gemacht. Dieser Begriff zielt in erster Linie darauf, jegliche Kritik an den unterschiedlichen Strömungen des Islam als ebenso ungerechtfertigte wie krankhafte, also Islamophobie, krankhafte Panikmache zu delegitimieren und zu denunzieren. Besonders deutlich wird diese Selbstimmunisierungsstrategie, also diese Abwehr von jeder Form von Kritik, bei der Organisation der Islamischen Konferenz. Das ist nicht irgendeine Organisation, sondern das ist der Zusammenschluss von 57 Staaten, die halt mehrheitlich islamisch-muslimisch geprägt sind. Ginge es nach dieser Organisation der Islamischen Konferenz, sollen nicht Individuen, sondern der Islam als Religion zum Objekt des Menschenrechtsschutzes werden. Diese Kampfansage an einen universalistischen Freiheitsbegriff artikuliert sich dann unter anderem darin, jegliche Kritik an der Anwendung der Scharia als Islamophobie und diese wiederum, wie es in einem Dokument dieser Organisation der Islamischen Konferenz heißt, als schlimmste Form des Terrorismus zu brandmarken. Seine zentrale Bedeutung im Zusammenhang einer Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit bekommt dieses unbedachte Gerede von einer Islamophobie dann durch die Gleichsetzung oder auch die Parallelisierung einer wie auch immer ressentimenthaften begründeten Ablehnung des Islams oder auch eines handfesten Hasses auf in Europa lebende Moslems, was es natürlich gibt, mit dem seit 2000 Jahren existierenden, als allumfassende Welterklärung auftretenden und letztlich in der Shoah kulminierenden Antisemitismus. Und das basiert eben auf der Lüge, die Moslems seien die Juden von heute. Es ist aber doch so, dass keine einzige politisch relevante Gruppierung Moslems oder gar ein islamisches Prinzip als Verkörperung der Zersetzung und als Personifikation des globalen Prinzips subjektloser Herrschaft imaginiert, eine Herrschaft, in deren Vernichtung der Krisencharakter der Moderne dann zu exorzieren wäre. Und genau das ist aber der Kern der antisemitischen Ideologie, des antisemitischen Wahns. Wenn das iranische Regime oder dschihadistische Gruppierungen wie die Hamas oder die Hisbollah von einem jüdischen Drang nach Weltherrschaft fantasieren, dann ist das eine wahnhafte Projektion, dann ist es eine wahnhafte Projektion der eigenen Wünsche, des eigenen Vorhabens auf den ewigen Todfeind. Der Hinweis hingegen auf den globalen Herrschaftsanspruch im Islam, das ist hingegen keine Verschwörungstheorie, auch wenn er natürlich von FPÖ-Anhängern oder ihren deutschen Pendants in der Regel nur in Form von paranoidem Geraune vorgebracht wird. Aber er ist eben keine Verschwörungstheorie, sondern dieser Anspruch wird von maßgeblichen Strömungen des Islams, also nicht von dem Islam, um das gleich vorwegzunehmen, aber von maßgeblichen Strömungen des Islams ganz offen artikuliert. Weil das so ist, ist eine der Grundthesen dieses Buches auch, das in unterschiedlichen Variationen, in unterschiedlichen Beiträgen dann auch immer wieder aufgegriffen wird, dass eine global orientierte Kritik dieser postnazistischen Konstellation konstatieren muss, dass sich das Zentrum der offenen antisemitischen Agitation nach 1945 verschoben hat, und zwar von Europa, von Deutschland und Österreich, in erster Linie in den arabisch-islamischen Raum verschoben hat. Nachdem die Deutschen und ihre Hilfsvölker, also die ganzen Ukrainer, Letten, Litauer, die sich nun wahrlich beste Mühe gegeben haben, sich in das deutsche Vernichtungswerk zu integrieren, nachdem die Deutschen und ihre Hilfsvölker nicht nur bewiesen hatten, dass man einen wahnhaft projektiven Antikapitalismus bis hin zum industriell betriebenen Massenmord steigern kann, sondern nachdem sie auch bewiesen hatten, dass man dafür selbst nach der totalen militärischen Niederlage keine ernsthaften Konsequenzen zu befürchten hat, nachdem sie also in aller Weltöffentlichkeit demonstriert hatten, man kann so etwas machen, man kann 6 Millionen Juden ermorden, man kann einen Vernichtungskrieg im Osten führen, der über 22 Millionen Menschen das Leben gekostet hat und noch ein paar Millionen andere umbringen, und nachher gibt es ein Wirtschaftswunder in der Bundesrepublik Deutschland und keine Bestrafung. Ja. Nachdem sie das also beides bewiesen hatten, man kann es tun und es passiert einem nicht wirklich etwas, wenn man so etwas begeht, so ein Verbrechen begeht, nachdem das in der Weltöffentlichkeit dokumentiert wurde, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden, was für eine ungemeine Attraktivität so eine Form einer pathologischen Krisenlösungsstrategie, einer sowohl mörderischen als auch letzten Endes der selbstmörderischen Krisenlösungsstrategie für antisemitische Massenbewegungen und Banden in anderen Weltregionen haben musste. Vor dem Hintergrund ist es dann, wäre es dann weiter interessant, sich vor dem Hintergrund dieser Diskussion über Breivik anzuschauen, wie sich eigentlich europäische Rechtsradikale und europäische Neonazis, nicht nur in Österreich und Deutschland, allerdings auch dort, wie die sich eigentlich heute gegenüber dem Islam positionieren. Ich führe das jetzt noch erstmal nicht weiter aus. Ich denke, es ist sinnvoller, da gleich in die Diskussion einzusteigen, aber wir können da ja vielleicht darauf zurückkommen. Denn ich glaube, es ist sehr leicht nachzuweisen, dass diese Behauptung, dass Breivik zum Beispiel oder auch die NPD, dass das üble Islamhasser seien, dass sie schlicht und einfach falsch ist, dass das nicht stimmt. Diese Leute hassen in Europa lebende Muslime und wollen die hier auch weghaben, aber sie hassen überhaupt nicht den Islam, sondern sie begegnen dem Islam, solange er sich, um in ihrer Logik, in ihrer Denkart zu bleiben, dort aufhält, wo er hingehört, also im Orient, dann sehen die den sogar als potenziellen Bündnispartner und haben eine ziemliche Achtung, das ist eine Art sogar Neid, der dort existiert, weil die dschihadistisch-islamischen Bewegungen heute ja mit sehr viel mehr Erfolg ganz ähnliche Inhalte versuchen durchzusetzen, wie diese Rechtsradikalen auch drauf haben. Ja? Also im Feindbild gegen Liberalismus, gegen den Westen, gegen Israel, gegen die USA als westlicher Welthegemon ist man sich ja ziemlich einig. Und auch bei jemandem wie Anders Breivik ist sehr auffällig. Ja? Die meisten Leute haben ja wieder dieses Manifest von ihm nicht gelesen, was man da wirklich niemandem empfehlen kann, weil das vollkommen durchgeknallt ist. Aber es ist natürlich doch sinnvoll, weil das ist ziemlich wirr, das ist unglaublich widersprüchlich, das ist sehr eklektizistisch, da hat wahnsinnig viel abgeschrieben und so. Es gibt aber ein paar Punkte, die sich ganz konsequent durchziehen. Und einer der wichtigsten, der interessanterweise aber in der Diskussion über Breivik so gut wie keine Rolle gespielt hat, ist der abgrundtiefe Hass auf emanzipierte Frauen. Ja, das zieht sich von vorne bis hinten durch, das hält der Typ überhaupt nicht aus. Ja, das ist so ein bisschen die kritische Theorie Adornos und Horkheimers, die kommen gleich auf Seite 2 oder 3 vor bei Breivik, die haben eigentlich alles Unglück in die Welt gebracht, also diese jüdischen Intellektuellen, hat in der Diskussion auch keine Rolle gespielt. Es wurde immer behauptet, der sei auch kein Antisemit, der sei einfach nur Islamhasser, was schlicht und einfach nicht stimmt. Ja, kann man sofort in seinem Manifest sehr eindeutig nachlesen, dass es natürlich ein Antisemit ist. Also die jüdischen Intellektuellen der kritischen Theorie haben das Unglück in die Welt gesetzt und der deutlichste Ausdruck davon sind diese fürchterlichen emanzipierten Frauen, die die Familie kaputt machen und so weiter und so fort. Wahrscheinlich durfte das in der Diskussion über Breivik keine Rolle spielen, weil man ansonsten ja sehr schnell darauf gekommen wäre, dass die Weltsicht von Breivik jener der Islamisten ziemlich ähnlich ist. Ja, dass sie in diesem Punkt eigentlich genau das Gleiche wollen und dass auch Breivik den Islam eigentlich bewundert dafür. Das ist eine Gemeinschaft, wo die Familie noch intakt ist, wo Frauen nichts zu melden haben und wo auch ansonsten ziemlich viel genauso läuft, wie so ein kranker Typ wie Breivik sich das eigentlich auch vorstellt und wünscht. Deswegen sehen sich solche Leute in Konkurrenz zu diesem Projekt des Islams, aber eben nicht in der Form, dass sie irgendwie üble Islamhasser seien, sondern ganz im Gegenteil, selbst Breivik spekuliert darüber, dass ein islamisches Kalifat im Orient, also eben nicht in Europa, wo man gefälligst irgendwie das christliche Abendland zu verteidigen hat und so, aber im Orient, dort wo es hingehört, ein potenzieller Bündnispartner sein könnte im Kampf gegen die US-Globalisten, die die Welt irgendwie ins Unglück gestürzt haben. Ja? Das ist also diese Diskussion über Breivik oder auch zum Beispiel über die deutsche NPD, müsste, glaube ich, ganz anders geführt werden und man kann diese Leute nicht adäquat kritisieren, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, das sind üble Islamhasser und außerdem ist der Antisemitismus dadurch durch den Islamhass irgendwie in den Hintergrund getreten. Das ist schlicht und einfach schon rein empirisch falsch. Ich kann, wenn da weiter Interesse besteht, gerne aus Grundsatzreden der NPD oder auch aus Grundsatzpapieren der FPÖ vorlesen, wo die sich ganz eindeutig positiv über den Islam äußern. Ja. Aber an der Stelle beende ich das einfach erstmal. Danke für die sehr geduldige Aufmerksamkeit. Und wie gesagt, erfahrungsgemäß gibt es ja den einen oder anderen Einwand. Und genau dafür sind wir hier zusammengekommen, dass wir über diese Einwände diskutieren können. Und alles, was ich in der Diskussion dann auch nicht beantworten kann, kann man, wie gesagt, in dem deutlich vergünstigten Sammelband nachlesen. Vielen Dank.